Bist du bereit, 10 Tage tief in die Jivamukti-Yoga-Methode einzutauchen? Oder bist du vielleicht Yogalehrerin und brauchst neue Impulse und Inspirationen? Dann komm jetzt mit zu unserem 75-Stunden-Teacher-Training in Berlin von Ende November bis Anfang Dezember. Wir freuen uns auf dich. Alle Infos findest du auf der Webseite www.peaceyoga.de. Und jetzt viel Spaß mit der nächsten Episode meines Podcasts.
Überall wird um unsere Aufmerksamkeit so wahnsinnig viel gebuhlt. Das ist ja schwer, dabei Herr, Herrin der eigenen Aufmerksamkeit zu bleiben und dieser Schwemme von E-Mails und WhatsApp und was man alles kriegt, nicht immer und überall erreichbar zu sein und sich von alledem so vereinnahmen zu lassen. Und ich glaube, dafür braucht es neue Techniken und Wege, damit klug umzugehen und so, dass einen das nicht erdrückt.
Willkommen, Patricia. Schön, dass du da bist. Ich freue mich sehr. Wir haben gerade kurz vor der Aufnahme schon mal überlegt, wie lange wir uns eigentlich kennen und sind zum Schluss gekommen, dass es schon sehr lange ist, nämlich ungefähr so 20 Jahre. Da habe ich bei dir im Studio Spirit Yoga damals Flyer ausgelegt oder Flyer verteilt für euch, besser gesagt, auch woanders, um Yogastunden mitmachen zu können. Durfte dann irgendwann auch gleich schon mal bei euch unterrichten in meinen Anfängen als Yogalehrer. Das heißt, uns verbindet schon eine sehr lange Zeit und viele Begegnungen, persönliche Geschichten. Und ich freue mich immer wieder, wenn wir in Kontakt sein dürfen. Und obwohl wir in der gleichen Stadt sind, sehen wir uns tatsächlich gar nicht so oft in Person. Deswegen umso schöner, dass wir jetzt mal ein bisschen Zeit haben, über ein Thema zu sprechen, was dich, glaube ich, schon länger beschäftigt und was du auch versuchst, in deinen Yoga-Unterricht einzubauen. Es geht nämlich um das Thema Krisen und wie wir überhaupt damit umgehen können, was Krisen sind, große, kleine Krisen, wie die Yoga-Praxis uns dabei unterstützen kann, vielleicht auch, was du selber so für dich erforscht hast und in deinem Leben ausprobiert hast und was du dann natürlich heute auch anderen weitergibst, sowohl denen, die es anwenden und selber üben, aber auch denen, die es dann selber wieder weitergeben in deinen Yogalehrerausbildungen. Ich freue mich sehr, dass du da bist.
Ich freue mich auch, Moritz. Schön, mit dir zu connecten.
Die erste Frage, die ich dir gerne stellen würde zu dem Thema, ist, wie ist es dazu gekommen, dass das so präsent in deinem Yogalehrerinnenleben geworden ist?
Ich leite ja nun schon seit 20 Jahren Spirit Yoga und da gibt es natürlich immer Höhen und Tiefen und es gab die schwere Corona-Zeit und auch Yoga insgesamt in der Stadt hat sich über die Jahre verwandelt und natürlich musste ich mich auch immer wieder fragen, möchte ich das weitermachen? Wie, wenn ich es weitermachen möchte, kann ich es auf einen guten Weg bringen und so? Und ich bin hier und da auch an persönliche Grenzen gekommen mit alledem. Und insofern war das erstmal ein persönliches Thema, um Spirit Yoga weiter gut fühlen zu können. Und daraus hat sich dann eben auch ein Format entwickelt, was ich an andere weitergebe.
Was würdest du sagen, ist eine Krise eigentlich?
Naja, eine Krise ist ein Ereignis, eine Lebenssituation, mit der man konfrontiert wird, die man so mit seinen gewohnten Bewältigungsstrategien nicht so richtig gemeistert kriegt, wo man an eine Grenze kommt und einen neuen Weg einschlagen muss, um gut aufrecht weiter nach vorne gehen zu können. Also so eine Gabelung oder ganz schönes Bild finde ich auch, dass es so wie die Schlange, wenn sie sich häutet, zwischen zwei Steinen hindurchwinden muss, damit sie sich häuten kann. So geht's auch uns in Krisenzeiten, dass das Leben eng wird und wir uns hindurchwinden müssen, um verwandelt aus so einer Krise gut hervorgehen zu können.
Ja, ein schönes Bild. Du bist sowieso für mich immer schon die Meisterin der Bilder, auch in deinem Yoga-Unterricht gewesen. Da sind mir schon einige immer noch in Erinnerung geblieben, die manchmal so aufpoppen. Das gehört jetzt bestimmt auch dazu. Und für alle, die es jetzt vielleicht gerade hören, für die alle, die gerade das Video sehen, mein Hund läuft hier jetzt auch gerade nochmal wieder rum. Immer dann, wenn ich die Kamera angeschaltet habe, meistens. Ja, ich glaube auch, dass Krisen auch gar nicht immer so groß sein müssen vielleicht, ne? Weil vielleicht hören es jetzt auch einige und denken, naja, ich habe überhaupt gar keine Krise, mir geht's eigentlich gut. Und trotzdem, glaube ich, durchlaufen wir immer mal wieder solche Momente, die vielleicht auch von außen betrachtet nicht immer so dramatisch sein müssen, aber die uns doch selber einfach viel bedeuten, auch wenn sie jetzt auf der Weltbühne vielleicht keine Riesenkrise sind. Da gibt es natürlich auch schon genug. Und trotzdem haben wir manchmal im alltäglichen Leben sogar schon kleine Krisen, sei es irgendwie, dass wir mit der Person, mit der wir zusammenleben, eine kleine oder große Krise haben oder Menschen, die uns im Laufe des Tages begegnen. Und ich glaube, diese Anpassungsfähigkeit ist etwas, wo der Yoga so gut behelfen kann. Ich habe in der Folge hier in diesem Podcast mit Anna Trökes darüber gesprochen und ein Hauptthema war für sie immer, in Bewegung zu bleiben, also die Möglichkeit, sich anzupassen und zu adaptieren, die wir vielleicht auch gar nicht mehr so richtig gut lernen, ne? Weil ja doch vieles in unserem Lebensweg oft so vorgegeben ist und eindeutig, was ist Schritt 1, was ist Schritt 2, und wenn dann plötzlich irgendwas anderes dazwischen kommt, dann haben wir manchmal keinen Werkzeugkasten dafür.
Wohl wahr. Und oft reagieren wir dann auch mit Enge, mit Spannung, mit einer Überspannung. Und Yoga ist ja auch Spannungsregulation. Und das finde ich in diesen Momenten ganz wertvoll, wenn wir nicht weiter wissen und stellen uns innerlich auf die Hinterbeine und kriegen vielleicht Angst, durch die Krise nicht gut durchzukommen. Und dieses stellt sich ein, dann kann eben ja das tiefe Atmen und das bewusste Loslassen wirklich helfen, diesen Überdruck, dieses Angestaute mal abzugeben. Und wenn man das auf physischer Ebene tut, dann hat das natürlich auch eine Relevanz psychisch.
Mhm. Und um bei deinem Bild zu bleiben, der Schlange, das wäre dann ja so, man geht vielleicht durch die Steine hindurch, aber man traut sich vielleicht die Haut auch nicht abzustreifen, ne, und will dann dieses andere noch so doll beibehalten und dann wird es einfach eng, wenn man das Alte, was auch immer das war, nicht ablässt und vielleicht auch die Sorge vor Neuem manchmal, die uns daran hindert, durch so eine Krise durchzugehen, und dann dauert die viel länger, als sie eigentlich müsste, weil die äußeren Faktoren sind vielleicht schon weg, Corona ist vielleicht schon wieder vorbei und trotzdem fühlen wir uns aber noch so ähnlich eng und so ähnlich angespannt. Du hast das Atmen schon gerade erwähnt. Gibt es so eine Sache für dich, die besonders heraussticht oder die in der Arbeit mit Menschen für dich besonders gut funktioniert oder besonders direkt funktioniert?
Also da gibt es so ein paar Faktoren. Das eine finde ich, durch die Meditation, durch die Achtsamkeit, einen anderen Blickwinkel auf die Dinge zu kriegen, also in dieses offene Gewahrsein zu kommen und eben rauszukommen aus dieser Verwicklung mit unseren Befindlichkeiten. Und das kann ja Achtsamkeit, Meditation gut lehren, diesen Weitblick wieder zu gewinnen, zu entknoten und aus einer anderen Perspektive aus und auf unser Leben zu schauen. Und dadurch können wir natürlich auch neue Bewertungen finden. Also normalerweise ist es so, wenn wir in der Krise sind, dass wir das meistens als tragisch empfinden und würden wir es nicht als Krise bezeichnen. Und wenn wir aber unseren Blick weiten, dann können wir vielleicht auch die Bewertung einer solchen Krise umdeuten und können dann an ihr wachsen, weil wir merken, durch diesen Engpass reifen wir. Das ist charakterbildend, das ist stärkend. Und da kann, finde ich, Meditation einen großen Beitrag leisten. Dann, finde ich, hilft wirklich auch dieses in Bewegung kommen, weil gewöhnlich, wenn wir in einer Krise sind, wenn wir sehr besorgt sind, erstarren wir. Und das sanfte Bewegen, das Durchbewegen, das Mobilisieren von Gelenken, all das kann helfen, um aus dieser Schockstarre wieder mehr rauszukommen. Und insofern finde ich eben auch einen sanften, bewusst ausgeführten Vinyasa Flow wunderbar, um diese Schockstarre aus dem Körper rauszubekommen. Und was auch ganz essentiell ist, finde ich, einfach nur liegen, wahrnehmen, sich von der Erde tragen lassen und so am eigenen Leibe spüren, dass egal was war, egal was kommt, die Erde trägt. Wir fallen nicht in ein tiefes schwarzes Loch, wenn wir das liegen, sondern es gibt eine Instanz, die trägt, die immer trägt. Und gerade wenn es sonst nicht gut ist, kann man in diesem Zustand ganz gut Zuflucht finden, finde ich.
Ja, da stimme ich dir absolut zu. Gerade dieses bewusste Atmen mit dem bewussten Bewegen zusammen hilft so wunderbar, ja auch einfach mal an nichts anderes zu denken, was sonst immer so gerade da ist, weil man dann so viel zu tun hat. Und zusätzlich hat man all diese Effekte aus der Starre rauszukommen, die vielleicht auch manchmal, zumindest meine Erfahrung, sinnvoller ist, als so krasse Sachen zu machen. Ne? Manche machen dann ja auch krasse Asana-Praxis oder laufen plötzlich 10 Marathons. Und dann ist es aber doch vielleicht eher wieder einfach nur so ein Fluchtmodus, der vom Nervensystem her wahrscheinlich sehr ähnlich ist. Vielleicht noch wenigstens ist noch Bewegung da, aber trotzdem ist es wahrscheinlich kein Zustand, in dem wir wirklich entspannen können und in dem wir dann neue Wege überhaupt finden können, sondern ist es so eine Hauruck-Methode, die wir uns vielleicht manchmal auch wünschen. Ne? Wenn es uns sehr schlecht geht, kennst du wahrscheinlich auch, dass Menschen zu dir kommen und sagen, jetzt bitte einmal einer Stunde bitte wegmachen.
Ja, und vor sich selber eigentlich fliehen und dass es so entscheidend ist, eben das Nervensystem positiv zu verändern. Und das geht eben nur durch bewusste, nicht zu krasse Bewegungen. Und ich finde, ein anderer Aspekt ist auch noch, was mir geholfen hat, die Praxis insgesamt nochmal so abzuklopfen, um zu schauen, individuell zu schauen, was trägt. Also wie viel Yoga braucht es vielleicht doch auch ein Herz-Kreislauf-Training, Journaling, Meditation. Wie kann man so die eigene Praxis so aufstellen, dass sie relevant ist für das eigene Leben, für die eigene Lebenssituation? Und das ist, finde ich, je nach Lebensphase ganz unterschiedlich. Also ich merke, wie gut es mir gerade jetzt tut, persönlich auch wieder in meine Power zu kommen, wo ich wahrscheinlich, wenn wir vor 5 Jahren gesprochen hätten, ich gesagt hätte, weißt du, also ich finde, das Wichtigste ist, viel mehr auf parasympathische Inseln zu gehen, weil das Leben so auf der Überholspur ist. Und jetzt so nach Corona, wo ich das Gefühl habe, auch viele Teilnehmende sind so ermattet. Und um diesen Spirit, diesen guten Geist da wieder reinzukriegen, der muss ja irgendwo herkommen. Und ich merke, mir tut es ganz gut, jetzt manchmal so zu schwitzen, um See zu laufen, um einfach zu merken, ja, da bin ich wieder, ich bin wach, ich bin präsent und habe auch wieder was zu geben. Und das muss, wie gesagt, ja irgendwo herkommen.
Unbedingt. Und ich glaube, das ist ja auch eine Anpassungsfähigkeit, auch für uns als Yoga-Lehrende, von denen ich weiß, dass viele hier bei diesem Podcast auch zuhören, dass wir uns da auch nicht versteifen, auch wenn wir in einem Stil unterwegs sind oder einer Tradition oder einer Schule, gibt es ja trotzdem immer Spielraum meistens, wie wir das ausleben können und wie wir es unterrichten können und dann auch selber nicht fest werden, indem es muss immer so sein oder es muss immer 87 Sonnengrüße in jeder Klasse geben. Ich habe neulich gerade mit Sharon Gannon gesprochen, die du ja auch gut kennst und auch eine Ausbildung gemacht hast, die dann irgendwie, wir sprachen über verschiedene Dinge, aber dann sagte sie plötzlich, also wer braucht jetzt eigentlich noch Sonnengrüße, weil sie für sich sozusagen einen Moment natürlich auch vielleicht ihrem Alter angemessen gefunden hat, wo sie dachte, also was soll das jetzt schon wieder so lange hier rum zu hampeln, warum machen wir nicht was anderes? Und genauso gibt es aber die Momente, wo das genau das Richtige ist und so wertvoll ist. Und ich glaube, dass die Freiheit, sich auch zu nehmen, das zu erforschen und auch zuzulassen und anzuerkennen, dass unsere eigene Praxis und unser Unterricht sich ändert, glaube ich, was sehr Kostbares ist und sehr viel Freiheit auch wieder gibt und aus der Enge uns vielleicht ein bisschen herausbringen kann. Hast du gemerkt manchmal, dass du deswegen vielleicht am Gruppenunterricht irgendwie Zweifel hattest oder dass du den Eindruck hast, wie mache ich das jetzt in so einer Gruppe mit 30, 40, 50 Leuten? Wie bringe ich das jetzt da alles unter?
Nee, ich glaube, ich habe mir angewöhnt, rechtzeitig da zu sein, auch mit den Menschen, die zu mir kommen, in Kontakt zu kommen, dass ich weiß, mit wem ich es da zu tun habe. Und es gibt schon, finde ich, so grundlegende Themen, die für alle sinnvoll und gut sind. Und insofern, denke ich, lässt sich das auch in großen Klassen transportieren. Ich merke, wie ich so mit den Jahren immer mehr eben das, was du eben von Shannon gesagt hast, dieses an bestimmten Methoden oder an bestimmten Herangehensweisen so festhalten, dass das was ist, was ich versuche zu lockern und wo ich selbst auch bei Spirit Yoga, was ja auch ein Brand ist, merke, wie Menschen manchmal die Methoden oder das Brand anhimmeln, anstatt dass sie es als Mittel zum Zweck nutzen, um wieder mehr bei sich anzukommen oder wieder mehr in die Kraft zu kommen oder eben Entspannung, was auch immer sie brauchen. Und manchmal werden diese Methoden oder diese verschiedenen Yoga-Stile wie so Mäntel getragen, als ginge es darum, eben diese Form zu bedienen, aber eben, dass das ein Vehikel ist, um mehr wieder bei uns anzukommen, das finde ich, geht ein Stück verloren. Und dieses Thema ist was, was man neben vielen anderen Aspekten wie der Spannungsregulation, wie den Blickwinkel weiten und so, das kann man eben auch wunderbar in jeder Klasse Fuß fassen lassen, dass das nicht so verhaftet in bestimmten Abläufen geübt wird, sondern immer wieder neu hinschauen, um eben achtsam guten, relevanten Ansatz zu finden.
Ja, und gleichzeitig glaube ich, dass das wahrscheinlich herausfordernd ist, wenn man gerade anfängt zu unterrichten, denke ich jetzt zumindest immer so rückblickend. Ich merke das ja auch in Ausbildungen, dass Menschen natürlich gerne wollen, so einen genauen Fahrplan. Also was haben sie wann, wie zu unterrichten, weil das natürlich uns auch Sicherheit gibt, wahrscheinlich anfangs beim Unterrichten, wenn ich weiß, so mache ich es jetzt und ich brauche nicht so viel selber zu überlegen. Und gleichzeitig bin ich auch ganz bei dir, dass es eher um die Essenz einer Sache geht, also der Yoga-Praxis, und nicht so um den Namen oder was ich genau mache, sondern vielleicht eher das Wie und das Warum. Und ja, gleichzeitig sage ich mir jetzt auch immer oder muss mich daran erinnern, dass das vielleicht auch manchmal einfach ein bisschen Zeit braucht und dass für Menschen, die gerade anfangen zu unterrichten, das nicht immer gleich so schön ist, wenn wir dann sagen, naja, eigentlich kannst du machen, was du willst, oder ja, du musst es anfühlen, obwohl ich jetzt ganz bei dir bin, dass es mir jetzt heutzutage auch genauso geht. Ja, wie ist es in deinen Ausbildungen? Hast du da auch gemerkt, dass du da anders unterrichtest jetzt vielleicht und dieses Thema auch stärker mit einbringst? Oder begegnen dir da vielleicht auch Menschen in Krisen, die so eine Ausbildung deswegen dann machen und vielleicht hoffen, dass sie sich selber damit auch da rausholen können?
Ja, also in der Grundausbildung, da werden ganz klar die Grundlagen vermittelt, das ABC des Yoga. Und da muss ja erstmal eine Basis gelegt werden. Und wenn da zu viel Freiraum wäre, es könnte so oder so und nochmal anders sein, das würde wirklich zu Irritationen führen. Und insofern finde ich es da ganz wichtig, erstmal eine gute, klare Orientierung zu bieten, und aber in dem trotzdem auch immer mit zu vermitteln, dass das kein Weg, der ultimative Weg sein kann. Und das ist ja auch oft so bei neuen Lehrern, dass sie, als wäre das irgendwie eine politische Partei oder so, es muss doch den einen eindeutig richtigen Weg geben und in dem eben immer aufzuzeigen, es ist ein Weg, der erprobt ist und der für mich gut funktioniert, der aus meiner Lebenserfahrung, aus den vielen Jahren Auseinandersetzungen mit Yoga gut funktioniert. Aber es ist einer neben anderen Wegen. Aber solange Sie bei mir sind, gerade in der Grundausbildung, sollten Sie sich, wenn Sie sich denn dafür entschieden haben, auch daran orientieren. Und dann in den Aufbauausbildungen, da ist es anders. Da liebe ich die Kontroverse und finde es dann auch schön, wenn jemand die Reibung sucht. Und ich glaube, dafür bin ich durch das, was ich darstelle und durch meinen Lebensweg, weil der ja auch was Yoga anbelangt, so ein nicht unbedingt jetzt so der ganz gerade Weg ist, sondern es ist ja eine ganz eigene Positionierung. Und dadurch, glaube ich, auch biete ich eine gute Projektionsfläche für viele, um sich an mir auch zu reiben, um wachsen und gedeihen zu können und um ihre Power finden zu können, weil ich eben eine Haltung habe. Aber ich würde eben niemandem meine Haltung aufdrücken, sondern ich hoffe, dass ich jetzt über die Jahre so vermittelt, dass es gut gelingt, dass ich andere befähige, in ihre Kraft zu finden. Und ich glaube, dafür bin ich ein ganz guter Sparring-Partner. Und was ich auch noch über die Jahre gemacht habe, ich habe ja immer so, mein Anliegen war ja, eine europäische Übersetzung des Yoga mehr herauszuarbeiten, weil auch wenn ich andere Wege immer respektiert habe, ging es mir doch so, dass ich mit dem Chanten und so oft so ein Unbehagen für mich gefühlt habe, gedacht habe, irgendwie ist mir das fremd und ich verschließe mich eher, als dass mir das Freude bereitet. Und da habe ich eben natürlich ergründen müssen, was ist das und wie kann ich trotzdem für mich in meinem Umfeld ein Yoga finden, was nicht auf einmal abgeflachtes Functional Training ist, weil ich die Spiritualität außen vor lasse, sondern wie kann es gelingen, Yoga europäisch zu verorten und vielleicht an die eigenen Wurzeln anzuknüpfen, in einen etwas für mich tragfähigen spirituellen Weg zu finden. Mhm. Und dafür war es ganz wichtig, auch nochmal mit der Kirche in Berührung zu kommen. Meine Mutter war Jüdin, mein Vater christlich. Und insofern habe ich sowohl mit einigen Rabbinern gesprochen und ich habe eben viel mit Priestern und Pfarrern und Pfarrerinnen gesprochen. Und dabei ging es mir eigentlich nicht darum, jetzt auf einmal Yoga einen christlichen, jüdischen oder religiösen Stempel aufzudrücken, aber für mich zu ergründen, was trägt denn hinter alledem und wo gibt es vielleicht doch etwas Gemeinsamkeiten? Und um das besser ergründen zu können, habe ich mich vor ein paar Jahren entschieden, eine Langzeitfortbildung zur geistlichen Begleiterin bei der evangelischen Kirche zu machen. Und ich dachte damals, passe ich da rein, bin ich vielleicht das schwarze Schaf, weil ich werde immer ein Yogi bleiben. Und auch da fühlte ich mich erstmal nicht ganz zu Hause und viel mehr Yogi als nun dazugehörig. Und das Erstaunliche war aber, dass ich dort schon auch Antworten habe finden können durch die Arbeit dort, die für mich, für Yoga sehr, sehr wertvoll waren, weil es eben weniger so daran anknüpft, wie es manchmal in unserer modernen Welt ist. So, du kannst alles sein, alles ist möglich mit dem richtigen Coaching und kannst du dich selber neu erfinden, sondern dass es eher am unteren Ende angesetzt hat. Wie geht man damit um, wenn das Leben bröckelt und man stellt sich der eigenen Endlichkeit, was dann, was trägt dann noch, wenn eben nicht alles möglich ist? Und das war sowohl wertvoll für mich persönlich, auch so im Zuge des Älterwerdens, und es war aber auch fürs Unterrichten nochmal ganz wichtig, um dieses Krisenthema für mich besser gegriffen zu kriegen.
Ja, und zwei Sachen, die mir aufgefallen sind. Einmal das Wort tragen, was ja vielleicht auch erstmal der Schritt davor ist, vor dem, sogar vielleicht noch vor dem Annehmen oder vor dem Verändern von irgendwelchen Dingen, dass wir uns erstmal in Krisensituationen stabilisieren können. Ne? Wenn so alles aus den Fugen geraten ist, dass wir dann vielleicht nicht gleich die 180-Grad-Wende wollen, auch wenn, wie du es schon sagst, wir brauchen nur einmal ins Internet zu gehen oder Instagram aufzumachen, dann gibt es ja sehr viele, also ich kriege auf jeden Fall da sehr viele Angebote, wie alles Mögliche sich um 180 Grad drehen soll, wenn ich doch nur den einen Link geklickt hätte oder nur den einen Kurs mitgemacht hätte. Und vielleicht braucht es das, aber ist das manchmal ja auch zu viel und einfach zu schnell. Und die Tragfähigkeit und das Stabilisieren ist vielleicht etwas, was wir auch oft überspringen oder übersehen, auch in der ganzen spirituellen Welt oder auch Neo-Coaching-Welt oder wie man auch immer das so bezeichnen möchte, dass immer gleich so viel verändert werden muss, anstatt uns selber und auch den Menschen, mit denen wir arbeiten, dies stabilisieren erlauben zu können. Und eine zweite Sache von dieser Ausbildung ist, finde ich, total spannend, weil ich ja auch immer so viele Sachen mache bei Menschen, die zumindest vom Namen her mit Yoga nichts zu tun haben, auch wenn ich, wie du es auch erforscht hast, vielleicht auf deiner Reise so oft feststelle, dass es so viele Gemeinsamkeiten zwischen all diesen philosophischen und spirituellen und religiösen Wegen gibt, auch wenn sie es selber nicht immer so sehen würden und vielleicht auch nicht dem zustimmen würden. Aber ich glaube doch, dass es da viel mehr Gemeinsamkeiten gibt, als wir manchmal so denken oder glauben wollen, dass aber ein anderes Vokabular manchmal auch hilft, andere Menschen zu erreichen, die vielleicht mit dem Yoga-Vokabular überfordert sind. Und du bist ja eh jemand, der in seinem Unterricht, finde ich, auf Sprache sowieso so viel Wert legt und auf die Wahl der Sprache und die Wahl der Worte. Und dass das ein wahnsinnig wichtiges Mittel ist, um Menschen überhaupt erstmal zu erreichen und mit denen in Kontakt zu treten. Wie hast du das so im Laufe der Zeit beobachtet? Hat sich da was verändert oder ja, wie hast du es so selber für dich beobachtet, welche Worte du so benutzt, also welche vielleicht nicht?
Ja, Sprache finde ich ist enorm wichtig, weil Sprache Wirklichkeiten schafft und ähnlich wie die Gründlichkeit in den Asanas, finde ich, kann man mit Sprache Räume öffnen oder eben auch nicht. Und insofern finde ich es schon wichtig, dass es eine suggestive Sprache ist, also nicht tu dies, tu das, sondern eine öffnende Sprache, die Möglichkeitsräume eröffnet. Und was mir dazu auch, also natürlich beschäftige ich mich viel mit Rhetorik, auch weil ich es im Kontext Yoga so wichtig finde, aber so dieses Rhetorikprinzip von Aristoteles, dass die Sprache, also der sagt ja Ethos, Logos und was ist das dritte? Pathos. Und das, was eben bedeutet, dass das erstmal, wenn man spricht, der authentisch sein sollte, der Wahrheit entsprechend, dass man da eben jetzt nicht zum Marktschreier wird und irgendwas behauptet, was dann nicht mehr glaubwürdig wäre. Also der Ethos-Part ist die Glaubwürdigkeit und der Logos-Part ist, dass es in der Vermittlung so transportiert wird, dass man dem auch gut folgen kann, dass es Step-by-Step ist und eben nicht, weil, weißt du, bei uns ist es ja oft so, wir sind mit diesem Vokabular im Yoga so vertraut und manchmal führt das dann dazu, dass man diese Begrifflichkeiten den Leuten um die Ohren haut, aber die müssen ja erstmal sich orientieren, die reden ja nicht den ganzen Tag von Scham und Steißbeinen und irgendwelchen Muskelgruppen und deswegen will das so runtergebrochen werden und Step by Step angeleitet werden, dass man gut folgen kann. Und ganz wichtig finde ich eben aber auch diesen Pathos-Aspekt, weil wenn die Menschen erschöpft nach einem langen Arbeitstag ins Yoga kommen und da nicht eine große Überzeugungskraft drin ist, sie umzustimmen und die Freude, die wir für Yoga empfinden, mit anderen so zu teilen, dass ihnen ein Licht aufgehen kann, dann finde ich, fehlt da auch was. Und ich versuche so diese drei Aspekte in Balance zu bringen und finde das ganz wichtig, dass eben diese Begeisterungsfähigkeit auch da reinkommt, ohne dass man den Menschen jetzt irgendetwas aufdrückt. Also glaubwürdig, aber trotzdem mit Begeisterung.
Und dass man vielleicht auch, so habe ich es bei dir auch erlebt und zumindest versuche ich selber auch so, meine eigenen kleinen oder größeren Krisen möglichst nicht mit reinzubringen. Also ja, auch ohne das zu verstellen. Also das ist natürlich die Authentizität, die so wichtig ist, aber dass ich nicht jetzt darum jammere, weil ich glaube, dass dann, wenn jemand kommt, der auch gerade in der Krise ist, das nicht unbedingt hilft, wenn dann zwei Krisenherde aufeinandertreffen und nur wir miteinander leiden, sondern eben, wie du gesagt hast, dass wir eine Fläche oder einen Raum bieten können, den wir eröffnen können mit all dem, was du gesagt hast, damit die Menschen sich überhaupt da drin erstmal auch so sicher wie möglich fühlen können. Und es ja eben auch nicht um uns als Person geht. Das wird ganz spannend. Es erinnert mich jetzt gerade daran, ich plane gerade das Gespräch mit Nicole Bongartz, die du ja auch gut kennst von Vishnus Couch. Und wir haben schon häufiger darüber gesprochen, dass wir beide so einen unterschiedlichen Ansatz haben, dass sie sehr viel Persönliches mit in ihren Unterricht bringt. Und sie sagt, bei mir weiß man eigentlich danach auch nicht viel mehr über mich als vorher. Und trotzdem bringen wir aber verschiedene yoga-philosophische Dinge mit ein. Und das wird ganz spannend, mal zu schauen, was da ihre Idee so ist, weil ich glaube, du ja auch eher, würde ich jetzt mal so sagen, auch jetzt nicht von dir als Person Patricia sozusagen die ganze Zeit da was erzählst, sondern auch versuchst, eher ganz bewusste Räume für den Moment zu schaffen. So erinnere ich es zumindest.
Ja, ich finde es auch eleganter, über eine gute Geschichte einen Punkt rüberzubringen, und Und eben nicht jetzt immer privat etwas zu erzählen. Also ich finde es schon auch wichtig, was ja im Yoga manchmal komischerweise verpönt ist, professionell in den Unterricht zu gehen. Also auch vorher so ein Ritual zu haben, um so die ganzen Alltagsbelange und das Abgehetzte abzustreifen, um im Yoga-Unterricht auch so eine Zeitlosigkeit transportieren zu können. Und das ist ja, ich weiß nicht, wie es bei dir ist, aber bei mir ist es jetzt nicht so mit den Teenager-Söhnen und mit all dem, was sonst so in meinem Leben los ist, dass ich jetzt immer zeitlos von morgens bis abends ganz viel Raum habe und so, sondern das ist schon so, dass mein Leben auch sonst echt durchgetaktet ist. Aber ich versuche, dieses Durchgetaktete unter Zeitdruck niemals in den Unterricht hineinzutragen, sondern das abzulegen und einen guten Übergang zu finden, dass, wenn ich da reingehe, ich der Sache dienen kann. Und das mit dem Persönlichen, das ist mir auch so aufgefallen. Das war, glaube ich, damals, als wir vor 20 Jahren angefangen haben, war das noch anders. Da, glaube ich, gab es einen größeren Personenkult und Menschen sind dahin gekommen, weil sie die Person toll fanden und dieses Charisma aufgesaugt haben. Und ich glaube, über die Jahre haben wir gemerkt, dass das verwandelt werden will, dass es darum geht, diese Erfahrungsräume zu schaffen, in denen Menschen aufleben können. Und dass es natürlich nicht um uns geht, wenn wir dahin kommen. Und trotzdem bringen wir uns natürlich mit allem, was uns ausmacht, ein. Aber ich glaube, das darf man nicht verwechseln. Wir sind keine Rockstars.
Ja, das stimmt. Auch wenn, genau wie du sagst, das manchmal nicht nur so dargestellt wird, sondern wir selber vielleicht so behandelt werden. Ja. Und das finde ich immer. Meine erste Yogalehrerin, Gita Kistenmacher hier in Berlin, hat damals als einzigen Tipp mir mitgegeben, das Wort Demut. Und da erinnere ich mich immer wieder so sehr dran, wie wichtig das ist, dass auch wenn Menschen uns oder die, die zuhören und die, die Yoga unterrichten als Rockstars, dann plötzlich behandelt werden vielleicht, weil man irgendwelche Geschenke bekommt oder Menschen ständig einem sagen, wie man ihr Leben verändert hat und so weiter, dass einem das einfach nicht zu Kopf steigt.
Ja, das kenne ich auch. Also ich habe das auch oft, dass irgendwie Blümchen mit einem Zettel am Auto hängen und so. Und das ist so wichtig. Vielleicht sind dafür auch Krisen für unser eins wichtig, dass man trotzdem immer so den kleinen Stachel doch spürt bei allem Erfolg und bei allem, was gut geht, dass das schon auch da ist, dass wir nicht abheben, sondern geerdet bleiben und auch vielleicht auch ein Stück verwundbar bleiben, weil wie will man andere Menschen gut begleiten können, wenn man das Leid nicht mitteilt oder eben die Verwundbarkeit nicht kennt und über allem schwebt. Und insofern ist es gut, da nicht stehen zu bleiben und jetzt nicht als Opfer der Umstände einzuknicken, aber eben den Schmerz zu kennen und mit ihm nach vorne in die Kraft zu gehen. Da glaube ich, das macht uns zu guten Begleitern oder sensiblen Yoga-Lehrern, wenn das gelingt.
Und die Krise vielleicht auch, wie du es gesagt hast, oder diese Stachel als Chance zu sehen für Veränderung und für einen neuen Blickwinkel oder für eine neue Perspektive. Etwas, was ich finde, was so im Business-Kontext ja sehr häufig propagiert wird, ne, wo Menschen davon berichten, was sie für große Fehler gemacht haben in ihren geschäftlichen Entscheidungen und was sie dann daraus Großartiges gelernt haben. Und da ist das ja schon länger so ein bisschen en vogue, will ich mal sagen, während ich in der Yoga-Welt oft das Gegenteil manchmal beobachte, auch in Klassen. Ich habe neulich was irgendwie körperlich ein bisschen Herausforderndes unterrichtet und eigentlich konnte es niemand. Aber ich fand das sehr spannend, wie Menschen damit umgehen, anstatt es einfach zu probieren, weil es interessiert ja eigentlich auch niemanden, wie es dann am Ende aussieht. Aber so diese Idee, wenn ich eine Asana nicht kann, dann ist sie automatisch zu schwer. Anstatt vielleicht einfach zu sehen, okay, ich mache meinen Schritt, wie auch immer der dann aussieht. Und wenn das heißt, ich kann halt gerade mal irgendwie meinen Fuß vom Boden heben, dann ist dies eben mein Schritt. Also sich auch zu trauen, kleine Schritte zu machen und Schritte zu machen, die anders aussehen als bei anderen. Und du hast ja schon immer, glaube ich, warst du sehr involviert auch und genetzwerkt in so Business-Bereichen, nicht nur im Yoga-Business, sondern hast auch geguckt, was passiert in der Geschäftswelt überhaupt. Und wirst jetzt, ja, ich glaube, es startet jetzt erst eine Kolumne fürs Handelsblatt machen, die ja eine ganz andere Zielgruppe vielleicht anspricht, als die, die sonst so in unsere Yoga-Studios kommen, vielleicht auch nicht. Also es kommen natürlich auch Menschen zu uns, denke ich, die das Handelsblatt lesen, aber nochmal eine ganz neue Gruppe erschließt, die für sich vielleicht mit Yoga nicht immer so viel am Hut haben. Was ist da so deine Idee oder dein Wunsch, so ein Medium da zu beschreiben und zu befüllen?
Ja, ich hatte ja schon mal früher 2-3 Jahre eine Kolumne für den Berliner Tagesspiegel. Das hat mir enorm gut gefallen, auch so ein Stück Selbstironie da reinzubringen und verschiedene Aspekte des Yoga zu beleuchten. Und das fürs Handelsblatt ist nochmal anders, weil da geht es nicht nur um Yoga, sondern da geht es um mentale Gesundheit. Das heißt, da kommt alles rein vom Resilienz, Mindfulness, Embodiment, Präsenz und Rhetorik und. Und das ist insofern, finde ich, spannend, weil ich mit dem, was ich die letzten 20 Jahre gemacht habe, ganz gut, denke ich, Teilbereiche beleuchten kann, die eben auch für die Menschen wichtig sind, die das Handelsblatt lesen, die eben nicht nur mit beiden Beinen im Leben stehen, sondern Leistungsträger sind. Und wie kann das gelingen, dass die dabei nicht ausbrennen? Also was kann helfen, da zuversichtlich zu bleiben, widerstandsfähig? Und ich glaube so, dass ich dafür eine ganz gute Repräsentantin bin, weil ich ja auch in so 2 Welten lebe. Also Spirit Yoga ist ein größeres Unternehmen. Es war mir immer wichtig, dass das professionell aufgestellt ist. Und doch bin ich ja im Herzen eine Yogini. Und es war eben immer so ein Spannungsfeld oder man kann sagen, ich bin ein Hybrid zwischen diesen beiden Welten. Und insofern finde ich das für mich genau richtig und spannend, weil das ohnehin meine Zielgruppe tatsächlich auch ist mit den Menschen, die zu Spirit Yoga kommen, dass das eben nicht die typischen Yogis sind, sondern vielleicht auch erstmal die, die Vorbehalte haben und denen diese europäische klare Übersetzung, die Auseinandersetzung, die ich da suche, auch sehr liegt. Und insofern ist das schön, dass ich jetzt eben auch nochmal darüber in einem anderen Format berichten darf, mich ausdrücken darf, weil ich eben auch sehr gerne schreibe. Also freue ich mich sehr, dass das jetzt losgeht und neben den ganzen Retreats, die ich so mache, und dann habe ich ja so eine Kooperation mit der Dorint-Gruppe, dass ich exklusiv neben meinen eigenen Yoga-Lehrerausbildungen auch dort Lehrende ausbilde, die eben diesen guten Geist dort in die Hotels tragen. Und das sind schöne Aufgaben, die aber eben auch zeigen, dass sich das ein Stück aus den eigenen Studios auch rausträgt und so. Und das macht mir jetzt nach den vielen Jahren wirklich Spaß, das auch so über den Tellerrand hinauszutragen.
Ja, wunderbar. Ich glaube, gerade die Menschen, die in so Hotels unterrichten, ich finde es eh, ich habe es ja auch schon ein paar Mal gemacht. Wir sind ja auch beide immer in oder schon öfter in Elmau gewesen, entweder mit Retreats oder ich habe auch schon mal die regulären Klassen dort unterrichtet, was ich immer wahnsinnig herausfordernd eigentlich finde, weil das Menschen sind, die kennen einen vielleicht nicht, die sind da zufällig in dem Hotel und gehen dann zufällig auch einfach in irgend so eine Yoga-Klasse. Und ich finde das ein sehr gutes Training, auch als Yoga-Teacher sich dem zu stellen und zu wissen, was macht man mit denen jetzt plötzlich und wie kann man improvisieren auch. Und gleichzeitig erreicht man aber an diesen Orten so viele Menschen, die vielleicht auch noch nie Kontakt mit Yoga hatten. Und umso wichtiger ist es, glaube ich, dass die gut ausgebildet sind und einfach einen großen Werkzeugkoffer haben. Deswegen, wie toll, dass du denen zumindest aus der Dorint-Gruppe, das sind ja immerhin schon mal einige, da so ein bisschen Unterstützung geben kannst.
Ja, das macht wahnsinnig viel Spaß und schön ist eben auch, dass die diesen Gastfreundschaftsaspekt, den bringen die tatsächlich schon von Haus aus mit. Das heißt, es ist, ich habe es mir viel schwerer vorgestellt, aber die innere Haltung, die entspricht eben wirklich dem, was dort gebraucht wird. Und das ist auch was, was mir sehr wichtig ist, dass ich finde, dass Yoga, je populärer es wird, desto mehr wird es zum Teil leider auch so veräußert, dass so die Essenz hier und da verloren geht, dass das so ausgeschlachtet wird. Und ich finde, dass es auch in unserer Verantwortung liegt, eben die Essenz des Yoga gut zu bewahren und das, worauf es ankommt, zu transportieren und eben jetzt nicht jede Woche eine neue Sau durchs Dorf zu treiben und jeden Hype mitzumachen und so, sondern eben das, was im Kern trägt, weiter zu kultivieren und so. Und das merke ich, das ist, da verändert sich was in der Yoga-Szene und umso wichtiger finde ich, ich sehe das als Aufruf, als Appell, das zu thematisieren und eben das wirklich, das zu beschützen, zu bewahren mit dem, was ich tue. Und das erlebe ich ja bei dir auch, dass du eben da das Gute bewahrst und das finde ich so wichtig, dass das nicht verloren geht, was Yoga im Kern ist.
Ja, ich glaube auch die Essenz wieder zu suchen, zu finden und auch den Mut zu haben, vielleicht bei ihr zu bleiben. Ja. Weil ich glaube, wir kennen das alle, ist ja in allen Lebensbereichen so, ne? Man fängt irgendwas an und gerade in der Schnelllebigkeit des Internets steht uns ja auch alles immer zur Verfügung. Und ich habe gerade eine Folge aufgenommen über so Weiterbildungssucht, nenne ich es jetzt einfach mal. Ja. Weil mir neulich eine Frau erzählte, dass sie das wirklich hat und denkt, dass sie immer noch einen Kurs mitmachen muss und dieses Thema und noch und dorthin fliegen muss und dorthin, weil sie immer darauf hofft, dass dann irgendwann das Richtige dabei ist. Und ich glaube, wenn wir da alle wieder uns trauen, alle, die mit Menschen arbeiten, auch mal zu sagen, es ist okay, auch eine Sache einfach zu machen und es ist auch okay, jeden Tag die gleichen 5 Asanas einfach zu üben und dann ist es das eben, was für den Moment den Effekt hat und dann braucht es nicht immer noch 2 Millionen neue Ideen oder vor allem oft ja auch einfach Namen. Oft sind es ja nur neue Namen für das Gleiche, was es schon doch ja oft sehr lange gibt und schon viele Menschen vor uns gemacht haben. Eine Sache würde ich gerne nochmal ansprechen und zwar die mentale Gesundheit. Das ist ja auch glücklicherweise und doch aber auch so ein Schlagwort geworden in den letzten Jahren. Also wie toll, dass es präsenter und öffentlicher geworden ist. Und gleichzeitig hatte ich manchmal so die Beobachtung, dass es plötzlich manchmal in so ein Extrem umgeschlagen ist, wo alle hatten plötzlich ein mentales Problem. Also wahrscheinlich haben wir auch alle eins in irgendeiner Art und Weise vielleicht. aber dass wir vielleicht auch sehen, dass wir es auch für uns so ein bisschen einordnen, ne? Und das ist nicht so, weil ich glaube immer im Vergleich, ich erinnere mich an die Zeit in der Psychiatrie, wo ich Medizin studiert habe, was natürlich nochmal ein ganz anderes Extrem von mentalen Verrückungen war, als die, die uns so meistens begegnen im Yoga-Unterricht. Aber ich glaube, gleichzeitig ist es so wichtig. Aber ich bin da, habe da selber manchmal so ein bisschen Konflikt. Was bedeutet mentale Gesundheit überhaupt und was ist auch das Ziel? Also wo wollen wir eigentlich hin? Oder die Überoptimierung und das Biohacking und so weiter, was für mich dann auch manchmal schwer irgendwie ist zu greifen.
Ja, und ich glaube, mit all diesen Angeboten, auch gerade als du eben gesagt hast, mit den ganzen Weiterbildungen und den lieben langen Tag blinkt es, klickt es und sagt, kauf mich, nimm mich. Und überall wird um unsere Aufmerksamkeit so wahnsinnig viel gebuhlt. Und das ist ja schwer, dabei Herrin der eigenen Aufmerksamkeit zu bleiben und bei dieser Schwemme von E-Mails und WhatsApp und was man alles kriegt, nicht immer und überall erreichbar zu sein und sich von alledem so vereinnahmen zu lassen. Und ich glaube, dafür braucht es neue Techniken und Wege, damit klug umzugehen und so, dass einen das nicht erdrückt. Und also für mich ist mentale Gesundheit das, wieder Herrin der eigenen Aufmerksamkeit zu werden und nicht auf alles zu reagieren, sondern bewusst zu antworten. Und dafür braucht es eben nochmal, finde ich, in dieser Zeit ein Feintuning. Und auch wenn wir so gucken, was alles in unserer Welt passiert, wenn man jetzt die Nachrichten schaut, auch als gesunder, stabiler Mensch geht einem das ja schon nahe und man trägt das mit sich rum und das macht was mit einem. Und trotzdem muss man aber ja sein Leben bewältigen und immer noch seinem Beruf nachgehen und seinen Verantworten, seinen Verpflichtungen nachkommen. Und um das gut zu können und eben dabei nicht auszubrennen, sondern hoffentlich auch seine Lebensfreude zu bewahren, auch wenn die Welt so ist, wie sie nun mal gerade ist mit all den Bedrohungen, das ist ja schon eine Lebenskunst, da diesen Spagat akut hinzukriegen. Also nicht wegzugucken und auf einmal nur noch sagen, es ist mir alles egal, ich bin glücklich. Und auf der anderen Seite aber sich nicht so erdrücken zu lassen von all dem, was da passiert, sondern auf die eigene demütige Art einen Beitrag zu leisten und einen guten Mittelweg zu finden, dadurch zu navigieren. Das finde ich, ist eine echte Lebenskunst in der heutigen Zeit. Und wenn es da möglich ist, eben so ein paar gute Impulse zu setzen, die den Menschen helfen können, dass das besser gelingt, das ist für mich mentale Gesundheit.
Sehr gut. Ich fand, es war ein ganz hervorragendes Schlusswort und eine tolle Zusammenfassung von dem allem, was wir so besprochen und beleuchtet haben. Du hast es gerade schon mal gesagt, wenn wir jetzt weiter von dir lernen wollen, dann hast du Retreats, die du anbietest, wenn man vor allem für sich selber vielleicht auch Dinge bearbeiten will. Ich glaube, du machst ein Retreat in El Mau, was ganz speziell auch zusammen noch mit einem anderen Experten ist zum Thema Krisen. Wie, für wen ist das gedacht? Also wer sind da so die Menschen, die da besonders gut aufgehoben sind?
Ja, das ist mit dem Professor Bord, ein ganz wunderbarer Mensch, Autor, der das Buch Die Kunst, sich selber auszuhalten, unter anderem geschrieben hat und ein ganz, ganz kluger, toller Mann. Da dreht sich alles um dieses Krisenthema und da ist viel Meditation, Stille, persönliche Begleitung drin. Also das eignet sich wirklich für Menschen, die gerade in Umbruchsphasen sind und Rückhalt brauchen. Und natürlich fließt auch in meine regulären Retreats, wo auch immer persönliche Begleitung mit drin ist, fließt auch was davon rein. Da gibt es jetzt eins im Juni in Kitzbühel, im Oktober nochmal eins in Kitzbühel. Das sind so die nächsten, die kommen. Und sonst natürlich in Berlin bei Spirit Yoga, wo ich auch immer noch 4-5 Mal die Woche selbst auch in den Studios unterrichte, in Zehlendorf und in Charlottenburg.
Ja, wie gut. Wir verlinken es natürlich auch unter dem Podcast oder unter dem YouTube-Video. Da könnt ihr dann direkt draufklicken und alles finden. Und wenn ihr gar nicht abwarten könnt sozusagen, dann gibt es auch einen Academy-Kurs bei Yoga Easy mit dir zu diesem Thema, den ihr erwerben könnt oder wo ihr mit bestimmten Abos dann von Yoga Easy auch Zugriff haben könnt. Da könntet ihr dann sozusagen jetzt direkt loslegen.
Genau, der ist immer verfügbar und ist on demand zu haben. Der ist sehr kompakt, über mehrere Stunden wird das Thema Krisen beleuchtet und das ist so ein ganz guter Begleiter, um selber wieder mehr in die Kraft zu finden.
Wie gut. Sehr schön. Ich danke dir für deine Zeit, für deinen Austausch, für deine Impulse und hoffe sehr, dass wir uns beide dann auch mal wieder sehen. Trotz der kurzen Luftlinie haben wir es ja noch nicht so häufig geschafft in den letzten Jahren.
Wenigstens auf diesem Wege.
Genau, wenigstens digital. So ist es. Ich mich auch. Und ich wünsche dir noch einen ganz wunderbaren Nachmittag und danke dir.
Ich danke. Alles Gute.